Ich bete noch mit uns, lieber Herr. Wenn wir dich so anschauen in deiner Größe, in diesen Liedern, dann ist es so schön, dass du doch, wo du so groß bist, dich so klein machst und uns das Geschenk deiner Gegenwart machst hier bei uns. Und das Größte ist doch, wenn wir persönlich dich hören. Und wir beten in aller Demut und bitten, dass du redest und hilflose Worte übersetzt und etwas Schönes draus machst. Überrasch uns. Tu du einmal mehr ein kleines, großes Wunder in unserem Herzen. Amen. Ja, Matthias hat ja schon die Latte hochgehängt. Ich bin mal gespannt, auf all diese Fragen Antworten zu geben. Fangen wir mal mit dem an, Matthias, um das mal... Ja, wer kennt ihn? Wow, er hat nichts an Bekanntheit verloren. Boris Becker, ja, ehemaliger Tennisprofi, saß 2,5 Jahre im Gefängnis. Das war so in die letzten Schlagzeilen, weil er, warum? Seinem Insolvenzverwalter ein bisschen Geld in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Ja? Spannend ist, was er bei seiner Gerichtsverhandlung gesagt hat darüber, warum er das gemacht hat. Der Richter fragt ihn. Da sagt er, ich habe mich geschämt, weil ich pleite war. Ich bin durch Wimbledon gegangen und jeder wusste es. Spannend. Und meine Frage, wenn ich ihn jetzt gleich beim Kaffee treffen würde, vielleicht ist er ja irgendwann mal bei uns, wäre, Boris, und wie bist du klargekommen damit, jetzt mittlerweile, wo alle wissen, dass du Mist gebaut hast? Von ihm wissen wir es, von uns wissen wir es nicht so. Ist ja nicht so, dass wir hier die Heiligen und er der Unheilige ist, sondern so ein paar kleine Sünder sitzen hier ja auch. Ja. Scham führte bei Boris Becker zu einem falschen Verhalten, was Gefängnis als Folge hatte. Und ich möchte heute nicht über Boris herziehen, weit gefehlt, ganz im Gegenteil. Meine Frage ist, wie kann jemand wie Boris oder wer auch immer mit Scham zu tun hatte, gesunde Wiederherstellung erleben? Gibt es das überhaupt? Gesunde Wiederherstellung von Scham, heil werden? Dem Thema möchte ich mit euch nachgehen. Schammomente heil werden. Und ein Teil ist sicher, dass derjenige, der Mist gebaut hat, der gesündigt hat, wie wir das hier im Kirchenjargon nennen, der einfach Fehler gemacht hat, Vergebung bekommt für das dahinterliegende Fehlverhalten. Aber meine Frage ist, reicht das? Reicht das? Vergebung. Das klingt jetzt vielleicht kontrovers am Anfang einer Predigt aus dem Mund eines Pastors, aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage, Vergebung. Das ist die Grundlage für alles. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, um heil zu werden von Scham. Welches Gefühl hatte der Boris bei dem Mist, den er gebaut hat? Scham. Es ist nicht das Gefühl, das Leitmotiv, das Leid, die Leitemotion war nicht Schuld, sondern Scham als Folge von Schuld. Ich fühle mich schuldig, sagt er nicht. Er sagt, ich schäme mich. Ich schäme mich. Und es ist nur ein Beispiel aus der Seelsorge der letzten Jahre, aus der Aufarbeitung meiner eigenen Geschichte, immer wieder als Pastor, als Mensch, als whatever, in welchen Rollen man ist, könnte ich viele Geschichten nennen, viele Beispiele geben, wie wichtig das Thema ist, heil zu werden von Scham. Aber es geschieht eben nicht automatisch. Vergebung und Umkehr ist wichtig. Heilung und sich dem Thema zu stellen ist genauso wichtig. Ein anderes Beispiel aus meiner ersten Gemeinde, nicht bei uns hier. In meiner ersten Gemeinde war Rolf. Rolf war trockener Alkoholiker und Christ. Rolf lebte jahrelang auf der Straße. Er hatte irgendeinen Schicksalsschlag in seinem Leben nicht verkraftet und ist im Alkohol gelandet und jahrelang auf der Straße. Und wie durch ein Wunder hat Rolf Jesus gefunden, zum Glauben an Gott gefunden. Der hat ihn befreit von seiner Sucht. Er hat ihm Vergebung zugesprochen und für die Dinge, die er falsch gemacht hat, er hat Jesus angenommen, der Rolf, Vergebung erfahren und wurde lebendiger Teil unserer Gemeinde damals. Trotzdem hat er immer in der letzten Reihe gesessen. Warum? Weil er schuldig war? Nein, Die Schuld war ihm ja vergeben worden. Aber das Schamgefühl war da. Ich bin ein Alkoholiker. Identität und so weiter und so fort. Und das war sein Lebensstil. Vergebung ja, keine Heilung von Scham. Und die Gemeinde hat sich in der Regel, nicht immer, aber in der Regel hat die Gemeinde sich gefreut, wenn Rolf da war. Das war ein spannender Typ, der hatte Geschichten zu erzählen von der Straße. Ja? Aber seine Scham, die er über sich selbst erfand, sein Denken über sich, hat ihn daran gehindert, wirklich lebendiger Teil inmitten der Gemeinde zu sein. Rolf hätte nie hier vorne in der ersten Reihe gesessen, nur wenn ich ihn vergewaltigt hätte. Und ich sage das immer unseren lieben Freunden aus der letzten Reihe, wann kommst du mal ein bisschen nach vorne? Gott ruft die letzte Reihe. Jemand ordnet sein Leben, empfängt Vergebung und bleibt unfrei, weil er sich schämt. Schuld ist behandelt, Scham ist unbehandelt. Und er fühlt sich als Christ zweiter Klasse, fühlt sich unwürdig, irgendwie. Und trotzdem sind das die größten Kritiker von Gemeinde. Oft. Ja? Und selbst wenn die Heiligen, die sogenannten Heiligen, sagen, hey, ist so schön, das ist nicht so, wir sind auch nur Sünder, hat dieser Mensch das Empfinden, er gehört nicht da wirklich dazu. Ja. Eine Studienfreundin hat früh geheiratet. Sie stand im vollzeitlichen Dienst, im tolle Dienst in einer Gemeinde gemacht. Sie haben ein Kind zusammenbekommen. Als das Kind unterwegs war, ist ihr Mann fremdgegangen. Sie haben sie nicht verkraftet, es lief auf Scheidung hinaus. Meine Kollegin hat das aufgearbeitet, hat ihren Anteil der Verantwortung übernommen und hat das bekannt und um Vergebung gebeten. Natürlich sind immer zwei Schuldige, wenn es dazu kommt, Schuld bereinigt. Sie würde gerne wieder zurückkommen in ihre kleine Gemeinde, aber sie schafft es nicht. Steckt fest in der Scham. Die Eltern, beide jahrelang Mitglied dieser kleinen Gemeinde, seitdem kommen sie nicht mehr. Sie kriegen das nicht bewältigt, ihre Scham. Es ist Vergebung ausgesprochen. Es muss doch ein Ort der Gnade sein, aber ich kann die nicht annehmen. Ich bleibe stecken. Lauter Beispiele dafür, dass es sein kann, dass Schuld vergeben wird, aber ich feststecke in der Scham. Unfrei, trotz Vergebung. Und natürlich ist Scham und Rückzug nur ein Umgang mit Scham. Wir werden in der dritten Predigt, werde ich darüber eingehen, unterschiedliche Möglichkeiten mit Scham umzugehen. Man kann genauso auch offensiv und hammerhart werden. Ganz unterschiedliche Umgänge mit Scham. Und ich möchte mit euch, oder wir möchten das gemeinsam in den nächsten drei Predigten mal anschauen, was sagt die Bibel über einen gesunden Umgang mit Scham und Schuld. Und dazu starten wir diese dreiteilige Predigtreihe Scham und Würde. Und der erste Teil heute, wie stellt Gott meine Würde wieder her? Und dazu starten wir mal bei der Botschaft von Ostern. Da kommen wir ja gerade her, letzte Woche groß gefeiert. Und diese Botschaft, die wir als FEG Lüneburg so lieben, die wir unseren Freunden und Gästen so gerne weitergeben, warum ist dieser Jesus für uns so wichtig? Ja? Nämlich diese Botschaft hier, schaut mal. Paulus hat es für uns mal an einer Stelle aufgeschrieben, Römer 3, es gibt viele andere Stellen. Was sich keiner verdienen kann, niemand, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an. Warum? Weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Ja? Weil Jesus Christus für uns gestorben ist, stellvertretend, weil er auferstanden ist, das haben wir an Ostern gefeiert, deshalb gibt es Vergebung. Das kennen wir. Das ist die Grundlage, die wir so lieben. Das ist unser Schatz im Acker. Das ist die Schönheit der Gnade Gottes. Ich bin geliebt, trotzdem frei durch Christus. Und ich möchte das jetzt mal grafisch etwas mit euch aufzeichnen als grundlegende Predigt heute Morgen, damit wir klar kriegen, worüber sprechen wir eigentlich, wie hängt das zusammen. Und wenn ich das jetzt ein bisschen aufschlüssle, Vergebung und Scham, dann müssen wir wissen, die Bibel trennt das nicht. Die sieht das immer zusammen. Alttestamentlich, das gehört zusammen, aber ich mache das, damit wir ein bisschen analytisch ein bisschen das nachvollziehen können, ziehe ich das ein bisschen auseinander. Wir starten mit der Sünde. Ja? Das ist der eigentliche Teil, die Ursache, der Auslöser. Also das ist die bewusste Tat, das unehrliche Ausfüllen der Steuererklärung, das hinterm Rücken schlecht reden, die außereheliche Affäre, der Neid, whatever, also die Tat, die eigentliche Tat, Sünde. Was passiert nun, wenn ich das tue? Wenn mir das passiert oder wenn ich das aktiv tue, ja, dann begehe ich eine Schuld und durch diese Schuld bin ich in einem neuen rechtlichen Zustand. Vorher war ich versöhnt mit Gott, sein Kind, und durch die kleinsten Dinge bin ich das nicht mehr. Ich bin getrennt, das ist ein rechtlicher Zustand. Von einem Zustand der Unschuld bin ich in einen Zustand der Schuld gekommen. Ich bin schuldig, so nennt es die Bibel. Schuld ist kein Gefühl. Schuld ist eine Tat, ein rechtlicher Zustand. Der Boris Becker, der hat sich nicht schuldig gefühlt, der war schuldig. Ja? Vorher bist du unschuldig, nachher bist du schuldig. Und das macht was mit deiner Beziehung. Deshalb reden wir in Bezug auf Sünde auch von Beziehungsgeschehen. Ja? Ein Beispiel von mir. Nicht nur über andere reden, kann ja über mich reden. Ja. Vor etlichen Jahren Familienurlaub in Österreich. Wunderbare Zeit gehabt. Ja. Wir wollten morgens früh zur Bergtour. Berg musst du früh. Ne. Und ein Familienmitglied war wieder mal zu spät aufgestanden. Kennt ihr solche Familienmitglieder? Oder seid ihr es? Na gut, also alle Gnade für die. Ja, okay. Und natürlich, was mache ich? Tiefenentspannt habe ich mich aufgeregt. Ja, so. Und so sind wir ins Auto. Ich bekenne mich schuldig. Ja? Ich an Steuer und natürlich zu schnell. Das müssen wir einholen. Ne? Und ich denke, morgens um 6 ist die Polizei noch nicht auf der Straße in Österreich. Nach 2 Kilometern. Batsch. Und ich dachte, oh, richtig schlecht, richtig schlecht. Was war das Gefühl? Scham. Alle im Auto haben es gemerkt. Ja, oh, Papa, das war doch auch nicht nötig und so weiter. Okay, ihr merkt, ich arbeite mich an euch ab, okay? Frage, in welchem Moment wurde ich schuldig? Wurde ich schuldig in dem Moment, wo ich geblitzt wurde, oder wurde ich schuldig, als ich an dem Schild vorbeigefahren bin, was gesagt hat, 70? Da wurde ich schuldig. Der Blitzer hat es nur gezeigt. Okay? Der Blitzer hat nur deutlich gemacht. Ja? Und eine Tat führt zu einem neuen rechtlichen Zustand. Schuldig. Führt auch zu einem neuen Beziehungszustand. Vorher war die Polizei mein Freund und Helfer. Dann war sie der Kassierer. Okay? Merkt ihr? Tat hat ist Beziehungsgeschehen. So. Gehen wir zurück auf die Ebene von Gott und sind wir sicherer. Was ist die Lösung, wenn wir schuldig werden vor Gott? Was muss passieren? Wie geht es weiter? Genau wie bei dem Verkehr auch, es muss jemand bezahlen. Entweder bezahle ich selber, aber ich kann nicht für meine Schuld bezahlen. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun und da kann ich nichts für tun. Ich werde sterben. Dafür ist Jesus gekommen. Jesus geht ans Kreuz. Er, der Heilige, stirbt für uns stellvertretend. Und bezahlt. Ja, und was ist das Ergebnis? Wir werden gerecht gesprochen. Nicht, weil wir so tolle Hechte sind, sondern weil er bezahlt hat. Und das ist das Fest von Ostern. Karfreitag haben wir, er geht ans Kreuz, er stirbt, es ist vollbracht. Ostern weckt Gott Jesus auf und sagt, ich habe die Strafe angenommen, ist wirklich bezahlt. Ich habe die Sühne angenommen, ist bezahlt. Wir werden gerecht gesprochen. Und so können wir, obwohl wir gesündigt haben, aufgrund dessen, was Jesus getan hat, gerecht vor Gott stehen. Wir sind nicht unschuldig. Die Unschuld haben wir verloren. Aber wir sind gerecht gesprochen aufgrund von Jesus. Ja? Okay, ich denke, die meisten von uns kennen das sehr gut. Das war jetzt nichts Neues. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Zentrum unseres Christseins, die Gnade Gottes, von der wir leben, jeder von uns. Ist keiner im Saal, der das nicht braucht. Daran erkennt man uns Christen. Wir haben versagt und wir haben die Gnade Gottes erlebt. Okay? Was ist jetzt mit der Scham? Sünde hat eben jetzt nicht nur die Schuld als Folge, sondern auch die Scham. Ja? Und einer der Gründe, und vielleicht magst du mit Sünde nichts anfangen, aber ich wette, egal ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist, Scham kennst du, hast du erlebt, wenn du ehrlich bist. Ja. Und einer der Gründe, warum wir bei schwierigen Ereignissen in unserem Leben, herausfordernden Situationen, immer noch von dem Ereignis von damals bestimmt werden können, ist, wenn wir unsere Scham nicht behandeln. Aber die Scham unbehandelt bleibt. Scham kann übrigens nicht nur durch eigene Schuld, kleine Einfügung, kann nicht nur durch eigene Schuld entstehen, sondern auch durch Schuld von anderen an uns. Wir werden manchmal auch beschämt durch Schuld von anderen an uns. Vielleicht hat irgendjemand etwas mit dir gemacht, was nicht deine Schuld ist und du empfindest trotzdem Scham. Auch ein wichtiges Thema mit dem Thema, ja, Scham. Also, egal ob die eigene Schuld oder Schuld von jemand anderem, es kann Scham entstehen. Und dass wir das anschauen. Und das möchte ich jetzt mal tun. Ich möchte dieses Schaubild jetzt verlassen, soweit die Herleitung. Und in meinem zweiten Punkt werde ich jetzt ein biblisches Beispiel nehmen. Wir gehen jetzt ganz an den Anfang gehen. Wie ist das eigentlich am Anfang passiert? Ja? Das ist mein zweiter Punkt. Wie geht Gott jetzt mit unserer Scham um? Und ich lese uns mal ein paar Verse aus den ersten Kapiteln. Wir gehen in Kapitel 2, den letzten Vers. Das ist der letzte Vers aus der Schöpfungsgeschichte. Ja, da heißt es: Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Also wir sind noch vor dem Sündenfall, wir sind im Paradies. Und das ist einer meiner Lieblingsverse, nicht weil ich voyeuristisch drauf wäre, ja, so, sondern weil es eine wunderbare Beziehung zeigt. Hier geht es ja nicht nur um physische Nacktheit, dass die mit ihren Körpern sich sehen konnten und heiß aufeinander waren. Ja? Es geht darum, dass sie, ihre Seelen waren auch völlig nackt voreinander. Völlig entblößt. Null Geheimnis. Null. Völlig offen. Die mussten sich auch mit ihrem inneren Seelenleben nicht voreinander verstecken. Keine Seite ihres Lebens, keine Episode ihres Lebens war nicht bekannt. Sie wussten genau, egal was ich zeige, egal wie ich drauf bin, der Adam, die Eva, die wird mich genauso lieben, wie sie mich heute Morgen geliebt hat, als wir aufgestanden sind. Wow. Das ist eine Qualität von Liebe, die wir uns fast nicht vorstellen können. Denn sind wir mal ehrlich, also wir sind doch in unseren Beziehungen, egal ob jetzt Ehe oder Kinder, in der WG, auf der Arbeit, ständig am Scannen, oder? Ich meine, wer von euch ist heute Morgen hierher gekommen und hat vorher nicht in den Spiegel geschaut? Warum? Okay, ja, ich weiß ja, die letzte Reihe. Gut, da. Ihr seid ehrlich, ihr seid cool drauf. Ich liebe euch. Warum? Ja, weil ich will doch, dass ihr mich mögt. Ich will darauf achten. Ich will doch nicht, dass ihr über mein Aussehen redet. Deshalb muss ich in den Spiegel gucken. Aber wenn ich sicher wäre, könnte ich heute Morgen auch, wisst ihr was, ich bin so schlecht drauf, ich zeig's euch auch. Aber ich will durch mein Aussehen erstmal mein Innenleben schützen. Ihr wisst doch gar nicht, wie es mir geht, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, das ist okay, das ist normal, das ist gut so. Und egal, ob wir uns äußerlich schön kleiden, trotzdem denken einige schräg von uns. Ja. Das ist eine riesige seelische Arbeit, die wir ständig leisten, abscannen. Wie muss ich mich verhalten, dass du mich liebst, dass du mich magst, dass ich dich mag? Diese Arbeit hatten sie im Paradies nicht zu tun. Sie waren nackt voreinander und das war okay. Und eines Tages wird es wieder so werden. Die Bibel nennt das Himmel, der Ort, wo Jesus ist, weil er sowieso alles weiß. Und dann sind wir erlöst in der Ewigkeit. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Da gibt es dieses Kapitel 3. Da gehen wir mal weiter. Zweitens der Fall, die Augen werden geöffnet. Ich lese ein paar Verse aus dem Kapitel 3, wo alles kaputt geht. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir essen, entgegnete die Frau der Schlange. Und über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Wie wahr. Ja. Wir merken, es geht hier mit den Augen, fängt das an. Eure Augen werden geöffnet und so geht es auch weiter mit diesen Augen. Ja. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Wow! Also nahm sie eine Frucht, biss hinein, gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Und jetzt, was passiert in diesem Moment? Die Augen gehen wirklich auf. Aber völlig anders, als sie sich das gedacht haben. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Also vorher waren sie nackt und plötzlich sind sie nackt. Und dazwischen wurden die Augen geöffnet. Bisch! Unglaublich. Unglaublich. Scham. Die allererste Auswirkung von Sünde ist nicht Schuldbewusstsein, sondern Scham. Schon mal wahrgenommen? Ja. Klar sind sie schuldig geworden, aber das haben sie gar nicht gemerkt in diesem Moment. Was sie aber gemerkt haben, war Scham. Und sie reagieren sofort, ja, genau wie wir. Wenn Scham in unser Leben kommt, ganz natürliche menschliche Reaktion. Ich bin ja nackt. Ja. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Ja. Wow, kann man ja machen. Sie nehmen also Feigenblätter und versuchen irgendwie ihre Scham zu bedecken. Grundreaktion auf Scham. Irgendetwas von dir ist nicht gut und du versuchst es zu verdecken. Verstecken, zudecken, weglaufen, dass man nicht gesehen wird, Schutz suchen. Und wir nehmen heute keine Feigenblätter mehr, oder? Wir haben andere Methoden des Zudeckens. Und meine Frage ist, was ist deine Methode? Was ist deine Methode? Das ist ein Thema, was wir alle in unserem Leben haben. Und komm dir mal auf die Spur. Wie gehst du damit um, mit Scham? Reagierst du mit Härte? Machst du alles platt um dich herum? Hast du ein weiches Herz? Reagierst du mit Rückzug? Wie gehst du damit um? Schaut mal, einige verschweigen. Andere verleugnen, werden hart. Weglaufen ist ziemlich eine bekannte Methode. Wegziehen, alles was mit weg anfängt. Weglaufen, wegziehen, Gemeinde wechseln. Und ich fand das Beispiel hier von ihr eben in der ersten Reihe spannend. Selbstmord ist ein Ausdruck von Weglaufen. Ich halte die Scham nicht mehr aus, nur noch weg. Das ist die Hoffnung dahinter, eine tiefe Verzweiflung. Ja. Und wenn wir sie nicht mehr finden, landen wir eben in der Verzweiflung und Selbstmordgedanken nur noch weg. Während meiner Lehre in der Landwirtschaft hat im Nachbardorf ein Bauer sich das Leben genommen, weil der Hof insolvent war und er keinen Ausweg mehr musste. Gut, dass Boris Becker das nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, mit welchen Problemen und welchen Schamgefühlen du kämpfst. Das ist nicht die Lösung. Und jetzt komme ich zum schönen Teil. Soweit die Analyse. Jetzt kommen wir zum schönen Teil, denn wir wollen noch wissen, was macht denn jetzt Gott mit seinen lieben Menschen, die Mist bauen und die unter diesem Gefühl leiden. Ja. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir diesen Gott und sein Wesen in dieser Predigtreihe besser kennenlernen. Das ist das A und O. Ja. Wie geht Gott mit beschämten Menschen um? Und wenn du in der Seelsorge bist oder wenn du überhaupt Vielleicht können wir ein bisschen von Gott lernen. Gott kommt nicht sofort angerannt. Oh, Attacke, Attacke, Attacke. Was machst du da? Er kommt auch nicht mit erhobenen Zeigefinger, er kommt ohne erhobenen Zeigefinger. Und Gott kommt zum richtigen Zeitpunkt. Schaut mal, wie es dann heißt, nachdem das passiert ist. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Wir erfahren nicht, wann das am Tag passiert ist, aber zwischen der Tat und dem Auftauchen Gottes ist Zeit vergangen. Gott ist souverän. Unsere Schuld bringt den nicht aus der Kontrolle. Er hat die Macht. Er weiß. Gott ist nicht aufgewühlt. Gott ist souverän, ist allmächtig. Er kommt und er geht im Garten umher. Ja. Und ihre Reaktion, weil sie sich schämen, ist was? Sie verstecken sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam. Wo bist du? Ich weiß nicht, wie du diese Frage hörst. Das ist sehr wichtig, weil das sagt etwas aus, wie du über Gott denkst, wie du diese Frage hörst. Wo bist du? Wo bist du? Frage ist, warum sucht denn der Gott eigentlich den Adam? Der ist doch allwissend. Also in meiner schlechten Zeit, wenn ich Gott wäre und das gemacht hätte, komm raus, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Wir müssen reden, jetzt. Nee, Gott weiß längst. Aber es macht Gott nicht. Er lässt sein Wissen nicht raus. Adam, wo bist du? Er lässt sich auf das Versteckspiel seiner Geschöpfe ein. Er akzeptiert das. Wenn du heute Morgen an einem Bildschirm oder hier da bist und du hast mit diesem Gott nichts zu tun, glaub bloß nicht, dass Gott dich nicht kennt. Der akzeptiert aber deine Distanz. Das Gentleman, obwohl er sich so sehr nach dir sehnt. Du bist sein Geschöpf. Er sehnt sich nach dir. Und es kann sein, dass Gott während dieser Reihe, vielleicht heute Morgen, vielleicht gerade jetzt zu dir ruft. Wo bist du? Wo bist du? Vielleicht bist du anders drauf, dann singt er es vielleicht. Wo bist du? Nein. Wie es dir passt, wo versteckst du dich? Und achtet darauf, wie ihr diesen Ruf hört, den Ruf der Sehnsucht, der Ruf der Liebe, nicht der Ruf des Richters. Vielleicht gibt es einen dunklen Fleck in deinem Leben, den keiner wissen darf und wo deine Seele dieses Wissen ganz an den Rand deines Bewusstseins gedrängt hat, weil du es gar nicht aushältst mit dir selbst, weil es so schmerzhaft war. Warum hat denn nach dem Krieg eine ganze Generation nicht geredet über diesen Mist, den sie gebaut haben? Verschwiegenheit, über die Scham. Es geht unserem Volk nach, diese Verschwiegenheit. Nicht aufgearbeitete Scham. Schuld, ja, vielleicht. Aber Scham? Wo bist du? Und dann hörst du plötzlich, dass Gott dich ruft bei deinem Namen. Er kennt deinen Namen. Er ruft dich heute Morgen. Adam, wo bist du? Eva, meine Eva, wo bist du? Und wie wirst du dieses Mal reagieren? Ich wette, versteht ihr, in der Bibel sagt, dass Gott jeden Menschen mindestens 2-3 Mal in seinem Leben bei seinem Namen ruft, um ihm die Möglichkeit zu geben, wir müssen reden. Wie wirst du diesmal reagieren? Läufst du auch weg? Oder wirst du diesmal stehen bleiben? Auf Gott zulaufen? Und das ist etwas, was wir von Adam und Eva lernen können. in ihrem Versagen, sie laufen nicht weiter weg. Sie stellen sich. Sie stellen sich. Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten, also jetzt redet Adam, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. So schön, oder? So herrlich. Das ist etwas vom Tragischen an der Scham. Die meisten Menschen sagen ja, ich möchte doch so gerne mit Gott in Kontakt kommen. Gott, wenn es dich gibt, dann, ich bin hier. Aber dann kommt Gott und möchte auch mit dir über deine Scham reden und dann lieber weg. Wir singen das in unseren Liedern. Näher, mein Gott, näher, mein Gott, näher, mein Gott, zu dir. Wie nah darf es denn sein? Weißt du, dass du so weit weg von Gott bist, wie du das möchtest? Weißt du das? Du entscheidest, wie nah du Gott kommst. Das bisschen näher sein? Ich glaube, dass wir Gott nah sein wollen, wenn es um unsere Schuld geht. Aber dass wir Angst vor ihm haben, wenn es um unsere Scham geht. Dann verstecken wir uns vor ihm. Und damit mich auch keiner falsch versteht, das ist nicht verwunderlich. Das darf auch so sein. Ich möchte mit der Predigt hier niemanden ausziehen oder das ist völlig okay. Das ist ein Überlebensbedürfnis von uns Menschen. Und damit, von daher ist es so wichtig, dass wir das Wesen Gottes so verstehen, wenn er auf uns zukommt und unsere Scham berühren und heilen möchte. Ihr könnt den Text daheim weiter tiefer lesen. Ich werde jetzt springen und die Ansprache der Konsequenzen, die jetzt kommt nach diesem Text, überspringen. Ich springe jetzt in Vers 22, der Abschnitt, der zeigt, was macht Gott jetzt auf diese Aussage. Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt, ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Wie geht es euch damit, mit diesem Text? Das ist schon krass, ey. Vielleicht denkst du, ja, typisch Besserwisser Gott, nicht gut genug. Die haben doch schon Feigenblätter, reicht das nicht? Was sagt Gott eigentlich dadurch, dass er mit Tierfellen ankommt? Ich übersetze das mal so für mich, ich weiß nicht, wie ihr das übersetzt, das ist eine Auslegung. Gott schafft eine bessere Lösung für unsere Scham. Gott schafft eine bessere Lösung für meine Scham als meinen eigenen Versuch. Ihr habt Feigenblätter genommen, die sind immer noch leicht durchsichtig und nicht für jedes Wetter geeignet. Ich komme mit einer besseren Lösung. Hier, maßgeschneidert, deine Größe. Ja. Ich verstehe euer Bedürfnis jetzt, wo ihr gefallen seid. Da könnt ihr beim Mittagessen mal locker drüber diskutieren. Hatten Mann und Frau unterschiedliche Fälle oder, also hat Gott, ist es Gottes egal, deine Figur, oder wusste er deine Größe? Ja. Und ich glaube, dass Gott uns sagen möchte, du kannst deine Feigenblätter schon behalten. Feigenblatt als Bild für deinen eigenen Umgang, dein antrainiertes Verhalten für deinen Umgang mit Scham. Du darfst das gerne behalten. Ich ziehe dich nicht aus, ich kenne dich und ich weiß um dein Bedürfnis von Schutz in deiner Scham. Das ist völlig in Ordnung, ich ziehe dich nicht aus. Aber ich hätte da eine bessere Lösung. Ich hätte da eine bessere Lösung, die könnte ich dir anbieten, wenn du Interesse hast. Du musst aber nicht, ist deine Wahl. Wärst du interessiert? Ich kenne dein Schamproblem. Ich habe eine Lösung. Und spannend in unserer Zeit ist ja auch, muss man auch mal drauf kommen, kann ich nicht auslassen, dass Gott dafür Tierfelle nimmt. Ne? Keine Synthetik, Tierfelle. Denn das Tier musste ja dafür sterben. Das ist das erste Tier, was geschlachtet wurde übrigens. Hatte Gott nicht vor, hat er aber gemacht. Das erste Opfer. Das allererste Opfer in der Bibel ist das Opfer, was Gott bringt, damit seine Geschöpfe nicht mehr nackt stehen. Und das ist ein Hinweis, wenn du deine Bibel kennst, auf Jesus Christus hin. Das dauert noch etwa 5000 Jahre, bis sein Opfer, der Sohn Gottes, ans Kreuz geht. Die bessere Lösung, Jesus. Und wir sehen hier, dass Gott sagt, schau, lieber Adam, liebe Eva, ihr seid schuldig geworden, ihr braucht eine Lösung, Erlösung für eure Schuld. Aber mit dem Problem der Schuld warten wir jetzt mal einen kleinen Moment, 5000 Jahre. Aber womit wir überhaupt gar nicht warten, ist der Umgang mit eurer Scham. Weil ich euch kenne, so könnt ihr nicht leben. Ich will sagen, wir sehen in dem so wichtigen, grundlegenden Text, dass Gott zuallererst das Problem der Scham behandelt, bevor er sich dem Problem der Schuld widmet. Und es kann sein, dass Gott zu dir sagt, lieber Christ, du hast das Problem der Schuld, bist du angegangen. Und ich freue mich so sehr, das war kein schlechtes Ding, dass du Jesus angenommen hast zur Vergebung deiner Schuld. Wie wäre es, wenn wir auch das zweite Problem lösen? Und das Spannende an dem Text finde ich halt, dass Gott nicht das Rad der Zeit zurückdreht. Er geht nicht hinter den Sündenfall zurück, machen wir alles ungeschehen nochmal neu. Er wischt nicht alles weg. Das ist eben auch deine Würde, dass er dich in Verantwortung nimmt. Er bevormundet und entmündigt dich nicht, sondern er nimmt dich mit dem, was du bist und gemacht hast. Aber er stellt uns nicht so wieder her, dass wir uns in völliger Blöße einander so begegnen können und so der Gefahr ausgesetzt werden, dass wir noch mehr beschämt werden, sondern er sagt, ich gebe euch bessere Kleider. Kleiner Einschub, seelsorgerlich. Es ist eine Tatsache, dass wenn wir schuldig geworden sind und durch Schuld Scham in unser Leben gekommen ist, dass wir immer wieder an dieser Stelle, wo Scham war, anfällig werden für wiederholte Scham. Dass wir diese Stelle, die es verletzt, egal ob das jetzt in der Sexualität ist oder Leiter, die in der Öffentlichkeit standen und dort beschämt wurden, da musst du vorsichtig sein, wenn du Wunden in deinem Leben hast. Wie gehst du damit um? Ja? Und Gottes Lösung dafür ist nicht Kleider wegnehmen, lächerlich machen, sondern bessere Kleider geben. Und der lieben Leiter, es gibt keinen Leiter, der mit seiner Scham nicht irgendwann in der Öffentlichkeit steht, weil alle es mitkriegen. Ihr lieben Künstler, jeder kriegt das mit, wenn ein Fehler gemacht wird. Und wie gehe ich damit um? Damit wir uns nicht zurückziehen, verbrannt sind, sondern immer wieder den nächsten Schritt tun, bessere Kleider. In manchen Gemeinden herrscht manchmal das Denken vor, und das ist falsch, dass wir erst frei werden, wenn wir alles offen sagen können. Wir sind hier Christen und wir sind völlig offen voreinander. Lüge! Wir sind nicht mehr im Paradies. Wir halten eine völlige Offenheit gar nicht aus. Mach das nicht. Auch nicht in unseren kleinsten Gruppen. Das halten wir nicht aus. Das ist kein Schutz. Du vertraust irgendjemandem etwas an, sehr intim, was dich sehr verletzt hat und du weißt nicht, ob der andere richtig damit umgehen kann. Überforderst. Gott entblößt uns nicht noch mehr, er schützt uns besser. Wir lehren, dass wir unsere Sünden bekennen, erst einmal vor Gott. Und wenn du zwei-, dreimal die gleiche Sache bekannt hast und du merkst, du wirst nicht frei mit deinem schlechten Gewissen, dann lehren wir, dann geh in die Seelsorge, in den ausgebildeten Kontext, in das Vier-Augen-Prinzip und bekenne es einem Bruder oder einer Schwester, damit du den Zuspruch bekommst, dir sind deine Sünden vergeben. Je öffentlicher wir voneinander reden, von unserem Versagen, desto allgemeiner muss es sein. Sonst überfordern wir die Gruppe. Und das ist wichtig. Ja, wir sind noch nicht im Himmel. Dass wir das auch als Gemeinde nicht falsch verstehen und uns gegenseitig auch ein Stück schützen. Das heißt nicht, dass wir gar nichts voneinander preisgeben. Versteht ihr? Aber Nähe, Distanz, Achtung. Diese absolute, hundertprozentige Vertrautheit ist seit dem Sündenfall nicht mehr gegeben. Wir laufen nicht mehr total nackt durch die Gegend. Wir müssen uns schützen und Gott selbst gibt uns Kleider. Ja, von da. Jetzt muss ich aufsteigen. Vorsicht, jetzt habe ich gerade einen Gedanken gehabt, der war nicht gut. Gottes Wirken und Absicht ist nicht, uns noch mehr zu beschämen, sondern was ist denn jetzt seine Absicht? Gott stellt Würde und Ehre wieder her. Ja. Schaut mal, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Ja. Also wer hat Adam und Eva die Kleider angezogen? Er selbst. Also schau da mal wirklich hin. Als ich Kind war, hatte ich vor meiner Mutter keine Probleme, nackt zu sein. Als ich dann ein bisschen größer wurde, gab es dann diese Übergangsphase. Aber wenn Wunden da waren und irgendwas entblößt werden musste, dann war die Mama immer noch der sicherste Ort. Heute ist es anders. Ja. Wie macht Gott das eigentlich? Wie stellst du dir das vor? Schaut, er sagt ja nicht, das ist ja beschämend, wie du wieder aussiehst. Hier, ich habe mal Kleider mitgebracht, da ist die Umkleidekabine, zieh dich mal um und dann kommst du raus und dann machen wir weiter. Nee. Er zieht den an. Hat ihn ja vorher schon gemacht. Was will ich damit sagen? Gott hat keine Berührungsangst vor deiner Scham. Gott hat keine Berührungsangst vor dem Punkt deiner Scham. Ja? Schuld braucht Kleider. Scham braucht Kleider und Gott zieht sie ihm an. Ich zeige euch jetzt im letzten Punkt noch einige andere Bibelstellen, um dieses Prinzip, was Gott in 1. Mose schon legt, deutlich zu machen, dass sich das wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Noch schnell einige Stellen. Psalm 32. Glücklich ist der, dessen Übertretung vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Übertretung hier im Text ist die Dimension der Sünde. Da braucht es Vergebung. Ja, wird angesprochen. Schuld wäre hier die Dimension der Scham. Die braucht was? Kleider. Ist zugedeckt und dessen Schuld zugedeckt. Zweiteilig alttestamentliches Denken in einem Vers, das gleiche von beiden Seiten. Sowohl der rechtliche, die Gerechtigkeit, als auch die Scham behandelt. Okay? Und seelsorgerlich könntest du jetzt mal eine Skalafrage 1 bis 10 machen. Wo bist du besser? 1 heißt 0, also weiß ich nicht, mit umzugehen. Vergebung, weißt du, dass dir vergeben ist? 10, 100% weiß ich, 1. Ja? Scham ist zugedeckt, weißt du das? Hast du das erlebt? An den dunkelsten Punkten kannst du hingucken und du weißt dich sicher, weil Gott das gesehen hat. Mach mal eine Skala. So, seelsorgerlich. Und ich freue mich, dass die Bibel in diesem ganzen Thema so viel Freude drin hat. Ja? Schaut, Jesaja, jetzt springen wir zu Jesaja 61, 10. Diese Texte geht jetzt an das Volk Israel. Alle kriegen es mit, die haben wirklich Mist gebaut. Und jetzt wird ein ganzes Volk in die Gefangenschaft geführt. Die verlieren ihr Land, was Gott doch im Wort Gottes ihnen zugesagt hat. Die werden jetzt weggeführt. Und das ist der Text, den sie mitbekommen für ihre Gefangenschaft. Scham. Ein ganzes Volk auf der Flucht. Da schreibt Jesaja, das ist aber eines der letzten Kapitel: Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet, wie mit einem schützenden Mantel. Ja, in unserer Scham brauchen wir Schutz und Gott bekleidet uns mit einem schützenden Mantel. Ja, keine Feigenblätter, sondern sichere Kleider, schützender Mantel. Und dann schreibt er weiter, was ist das Ergebnis? Wie soll Israel das erleben, diesen schützenden Mantel? Nun, also wo ich diesen schützenden Mantel anhabe, stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Keine Scham in Babylon. Wir sind doch nur die Israeliten. Wir sind die Israeliten, wir haben Mist gebaut, aber unser Gott ist mit uns und er hat uns nicht aufgegeben. Und wir werden Babylon ein Segen sein. Wie ein Bräutigam mit festlichem Turban und wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind ja wahrscheinlich nie so schön wie an unserem Hochzeitstag, oder? Also, ihr Singles, kommt noch. Vielleicht, aber Wenn ich an meinen eigenen Hochzeitsanzug, also das war der beste, okay? Der Hochzeitsanzug. Aber was sage ich bei Männern? Brautkleid ist, wow, Brautkleid ist das schönste Kleid, was es gibt, oder? Das ist was ganz Besonderes. Und hier steht, dass Gott uns kleidet mit Würde, mit einem Mantel, so sicher, so schön, wie eine Braut in ihrem Brautkleid. Trotz der ganzen Scham. Er legt das und er deckt es zu. Wunderschön, würdevoll. Das ist das, was Gott macht. Und das Ergebnis ist Freude in der Scham. Freude. Bin gesehen, bin sicher umkleidet. Und Gott sieht mich als Braut, als Bräutigam. Ja. So kümmert sich Gott um unsere Scham. Springen wir noch kurz ins Neue Testament, Lukas 7. Ja, da kam eine Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Das ist wunderbar, oder? Gott hat nicht nur keine Angst, uns in unserer Scham zu berühren, sondern er hat auch keine Angst, von jemandem, der Scham hat, berührt zu werden. Wenn du dich unwürdig fühlst und denkst, Gott hat keine Sorge davor, sich von dir berühren zu lassen. Ja, Gott hat null Berührungsangst am Punkt deiner Scham. In der Religion, und das müssen wir unterscheiden, in der Religion ist das ganz anders. Da war ein sehr religiöser Typ im Raum. Was sagt der? Als Simon, der Pharisäer, sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Das ist der religiöse Umgang mit Schuld. Verachtung. Ja, Simon hat das Wesen Gottes nicht verstanden. Hat nicht verstanden, wie Gott ist in seiner Begegnung mit seinen beschämten Menschen. Und eines der schönsten Dinge ist diese hier von Zachäus. Zolleinnehmer, hat Mist gebaut mit Geld, sich auf Kosten von anderen bereichert. Und dann kommt Jesus in die Stadt. Und die Geschichte ist genauso wie im Garten Eden. Wo ist Zachäus? Im Baum, hat sich versteckt vor Scham, weil er so klein war und weil der hat sich an den Leuten bereichert, die da unten standen. Da hat er sich versteckt. Als Jesus dort vorbeikam, Gott geht durch den Garten. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er Zachäus. Was macht Jesus? Zachäus, komm schnell herunter. Ich möchte heute dein Gast sein. Ja, was macht Jesus damit? Er schenkt ihm Würde. Keiner der Umstehenden hätte sich getraut, in den Palast von Zachäus zu gehen, den er gebaut hat auf Kosten der Menschen, die er ausgeraubt hat. Keiner. Der war völlig allein in seinem Palast. Und Jesus, ich muss heute da rein. Ja, er lässt ihn nicht allein. Er schenkt ihm die Würde, dass er Gast wird. Er setzt sich an seinen Tisch. Und Zachäus willigt sofort ein, nimmt Jesus mit sich nach Hause. Und das Schöne an dieser Geschichte, damit ende ich, ist, dass Jesus nicht zuerst die Sünde anspricht, sondern dem Zachäus erst die Würde zurückgibt und ihm das Geschenk seiner Gemeinschaft macht. Und das Geschenk löst bei Zachäus etwas aus. Und dann heißt es, Zachäus wurde auf einmal sehr ernst. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Was ist bei dem passiert? Was ist bei Zachäus passiert? Vorher war doch seine ganze Sicherheit sein Geld. Jetzt macht er die Hände auf. Er weiß sich gesehen, weiß sich geliebt. Herr, ich habe Mist gebaut. Und nicht mit Zwang, sondern aus Liebe kommt ein neuer Lebensstil. Ich komme zurück zu dieser Zeichnung zum Ende. Was macht Gott mit den Fragezeichen da oben, mit der Scham? Ja, er schenkt uns Würde und Ehre. Würde ist so ein schönes Wort. Stell dir vor, du könntest an dem Punkt deiner Scham, den keiner wissen darf, den vielleicht auch keiner weiß, den du auch selbst vielleicht verdrängt hast, Würde bekommen, umkleidet werden mit Würde. Und dein Schöpfer, dein Erlöser möchte dir die geben. Jesus beschämt dich nicht noch mehr, sondern er gibt dir eine bessere Würde, als du dir selbst gesucht hast. Er stellt dich wirklich komplett wieder her. Wie eine Braut im Brautkleid, wie ein Bräutigam im Hochzeitsanzug. Diese Predigtreihe kann zu einer Heilung bei dir führen. Was wirst du machen? Was wirst du machen jetzt? War es einfach mal interessant, völlig in Ordnung. Gleich gibt es Kaffee. Halleluja, Kaffee ist gut. Du kannst auch einen Schritt weiter gehen. Du kannst auf Jesus zugehen, du kannst sagen, Jesus, das hat zu mir geredet. Rede weiter, ich brauche dich. Wenn du ihn nicht kennst, ja, mach dich zum Thema bei ihm. Wir müssen reden. Komm, sei mein Gast. Ich will dich kennenlernen. Vielleicht zu Alpha kommen. Vielleicht heute die Tür aufmachen. Ich habe das so oft im Herzen, wenn hier irgendein Leiter ist oder online und du standest in der Öffentlichkeit und du wurdest bloßgestellt. Du hast deinen Job, deinen Dienst fürs Reich Gottes verlassen. Komm zurück. Da ist Raum für Gnade. Und egal, wo du beschämt wurdest, da ist Hoffnung und da ist Schönheit und da ist, Gott macht Schönheit aus Asche, damit seine Ehre groß wird und Menschen Hoffnung bekommen durch dein Beispiel. Ich möchte noch beten und dann singen wir das letzte Lied. Vater im Himmel, danke für, dass du Schönheit aus Asche machst. Danke, dass wir dich besser kennenlernen dürfen, dass du ein redender Gott bist, dass du uns nachgehst und jeden von uns bei seinem Namen rufst, wo bist du? Dass du heute bei uns einkehren willst und mit Würde und Respekt kommst und Klarheit und Aufrichtung, Vergebung. Danke, dass Jesus, dass du den Preis bezahlt hast. Beten, Herr, dass du uns als Gemeinde hilfst, neu in diese Freiheit zu kommen, die du für uns bereithältst. Dass wir aufrecht gehen können, dass wir angemessen Nähe, Distanz leben. Segne unsere Familien, segne unsere Herkunftsfamilien, segne unsere Arbeitsstellen. Danke, dass du mit uns bist. Amen.